Was ist das überhaupt, Arbeit? Und ein Mann, der eine Initiative gegründet hat, Freiheit statt Vollbeschäftigung, ist Thomas Löhr. Und wir reden eben über die Zukunft der Arbeit. Jetzt sprechen wir mit Thomas Löhr, er ist Dozent an der TU Dortmund und hat die Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung gegründet. Schönen guten Tag, Herr Löhr.
Guten Tag, Herr Rose.
Ist eine komische Sache mit der Arbeit. Wie würden Sie denn den Begriff Arbeit definieren?
Ja, das ist, wie Sie schon zu Recht sagen, gar nicht so einfach. Erwerbsarbeit ist bei uns in der Gesellschaft eigentlich das Kriterium, nach dem man Arbeit bemisst. Aber das ist genau das Problem, das wir haben. Also Arbeit im Sinne der Erwerbsarbeit muss unterschieden werden zwischen einerseits den Begriff von Arbeit als Quelle von Einkommen, das ist die Erwerbsarbeit im engeren Sinne, und Arbeit als Quelle von, ja, man könnte im weitesten Sinne sagen, Selbstverwirklichung oder Produktion von Neuem. Und das ist gedanklich erstmal zu trennen von der Erwerbsarbeit, und das passiert bei uns leider nicht. Das ist genau das Problem, vor dem unsere Gesellschaft mit der Zukunft der Arbeit steht.
Der alte Mann mit dem Vollbart, den ich früher in der Schule hatte, der hat ja den Grundwiderspruch des Kapitalismus eben über die Arbeit definiert. Der sagte, naja, das einzige Entwicklungspotenzial im Kapitalismus, der immer weiter wachsen muss und der Mehrwert schaffen muss, ist eben die Arbeit, weil man die immer wieder effektivieren kann, sozusagen den Aufwand von Arbeit verringern kann und immer weniger Arbeitskräfte braucht, um was zu produzieren. Auf der anderen Seite schafft er diese auch ab. Also er braucht die Arbeit, die Arbeitskraft, und auf der anderen Seite schafft er dann ab. Haben wir diesen Grundwiderspruch immer noch?
Ja, ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen Produktivität und Arbeit im engeren Sinne. Also die Produktivität ist mehr und mehr übergegangen, wie Sie mit Recht gesagt haben, auf Maschinen oder auf im weitesten Sinne auf Automaten. Also dazu müsste man auch zählen, Computerprogramme und so weiter. Das heißt, die Produktivität hat sich gewaltig erhöht. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die menschliche Arbeit in solchen Bereichen, die standardisierbar und damit auch automatisierbar sind, eigentlich überflüssig wird. Das hat die unsinnige Rede von den Überflüssigen hervorgebracht, die ich ganz schrecklich finde, weil nicht die Menschen überflüssig geworden sind, sondern die Arbeit, die standardisierbar ist, nicht mehr von Menschen gemacht werden muss, sondern eben von Maschinen gemacht wird. Und auf der anderen Seite haben wir dann eine Freisetzung für Arbeit in einem engeren Sinne von, wie Marx selber das auch genannt hat, auf Französisch travail attractif, also attraktive Arbeit, die bedeutet, dass man nicht lediglich Spaß hat, bloßes Amüsement, wie es bei Marx heißt, sondern dass, ich darf da auch mal zitieren, wirklich freies Arbeiten, da nennt er als Beispiel Komponieren, gerade zugleich verdammtester Ernst und intensivste Anstrengung bedeutet. Aber eben Anstrengung dabei, etwas Neues zu schaffen, was Maschinen eben nicht können. Maschinen können nur Programme ausführen, selbst die kompliziertesten und intelligentesten Maschinen können nur das machen, für was man sie programmiert hat, also standardisierbare und automatisierbare Prozesse vollziehen. Dafür brauchen wir Menschen nicht mehr, aber für die Entwicklung von Neuem brauchen wir sie dringend, und dafür müssen wir sie freisetzen. Das heißt, wir müssen es ihnen ermöglichen, solchen Tätigkeiten nachzugehen, und müssen sie nicht dazu zwingen, denn das wollen die Menschen von alleine.
Also ist klar, es braucht immer weniger Arbeit, um die Menschen zu versorgen mit Konsumgütern, mit Nahrungsmitteln und so weiter. Alles andere wird freigesetzt. Die Arbeit, von der Sie gesprochen haben, diese schöne Arbeit, diese kreative Arbeit, ist ja immer, kann ja auch Pflege sein, das kann ja auch Dienstleistung sein, und so weiter, ist aber immer auch laut Marx alimentierte Arbeit. Das heißt, das muss immer alimentiert werden von dem Bereich, der eben noch Mehrwert schafft, der produktiv ist, der herstellt. Ist das ein Problem?
Nein, das ist überhaupt kein Problem, wenn man die Verteilung entsprechend organisiert. Das ist allerdings tatsächlich ein Problem unserer gegenwärtigen Organisation der Verteilung, weil wir die Verteilung des Mehrwerts, also die Verteilung des Bruttoinlandsprodukts im Allgemeinen, über Erwerbsarbeit vollziehen. Und wir sehen das im Moment zum Beispiel an der Rentendiskussion, wo man sieht, dass eine an Erwerbsarbeit gekoppelte Zahlung von Renten gar nicht mehr möglich ist, weil die Erwerbstätigkeit rein als Lohnquelle betrachtet eben gar nicht mehr das einbringen kann, wodurch Menschen alimentiert werden können, wie Sie das mit Recht nennen, sondern wir müssen da auf eine Steuerfinanzierung umgreifen. Wenn wir das tun würden, wenn wir also insgesamt unsere Sozialsysteme auf eine Steuerfinanzierung umschalten würden, dann könnten wir vom Bruttoinlandsprodukt, was gewaltig gewachsen ist und weiter wächst, das ist überhaupt kein Problem, die entsprechende Abschöpfung vornehmen und könnten uns befreien von diesem Zwang, an alle Sozialsysteme an die Erwerbsarbeit zu koppeln. Und dann wäre diese Alimentation auch grundsätzlich möglich. und würde eben genau diese Freisetzung in dem positiven Sinne der Freisetzung zu etwas, zu positiver, innovativer Arbeit, aber natürlich genau diese Bereiche, die Sie genannt haben, Pflege, also all die Dienstleistungen, die mit Menschen im Eng zu tun haben, die fallspezifisch sind, die eben auch nicht standardisiert werden können, die Zuwendung beinhalten, all diese Bereiche könnten viel besser ausgestattet werden, als sie es im Moment sind.
Trotzdem leben wir in einer Gesellschaft, wo sich alles über Arbeit definiert. Selbst die keine Arbeit haben, die gar nicht arbeiten wollen, definieren sich ja über eben die, die nicht arbeiten oder die arbeitslos sind oder gerade mal nicht zur Arbeit gehen. Und am Ende sind es aber laut Henny und Schmidt, die haben einen Film über Grundeinkommen gemacht, über bedingungsloses Grundeinkommen, dass nur 40% in Deutschland von der eigentlichen Einkommensarbeit, wie sie das nennen, oder von der Lohnarbeit leben. Und der Rest, also diese 60%, beziehen im Grunde Transferleistungen, die ja irgendwie in dieser Gesellschaft schlecht angesehen sind oder als was, ja, als Almose oder irgendwie als Transferleistung von denen, die eben die richtige Arbeit machen. Hat das auch mit einem sozusagen Wertesystem in unserer Gesellschaft zu tun, die sich eben über Arbeit oder über Erwerbsarbeit definiert?
Ja, ganz entscheidend. Und das ist auch der schwierigste Punkt, weil natürlich Politiker sich an solchen Werten orientieren, die dafür sorgen, dass sie wiedergewählt werden. Und solange in den Köpfen die Erwerbsarbeit als der eigentliche Begriff von Arbeit festsitzt, als hochstehender Wert und alle, die davon abweichen, als minderwertig, eben wie ich schon mal sagte, als überflüssig gelten, solange sich da also nichts verändert, werden auch die Politiker nicht entsprechende Veränderungen vorschlagen und durchzusetzen versuchen. Und das ist in der Tat das große Problem. Also ich habe mal mit einem Künstler über dieses Problem gesprochen. Der hat so ganz entwaffnend gesagt, ich verstehe das gar nicht, warum sprechen wir eigentlich von arbeitslos? Warum sagen wir nicht arbeitsfrei? Und der Unternehmer Götz Werner beispielsweise sagt, dass die Aufgabe des Unternehmers doch sei, die Menschen von der Arbeit zu befreien. Und damit meinen beide eigentlich diesen Erwerbsarbeitsbegriff, der uns zwingt, Tätigkeiten zu vollführen. Ich habe das mal beobachtet bei Opel in Bochum, wo ein Roboter die gleiche Tätigkeit gemacht hat wie ein danebenstehender Arbeiter. Und es war körperlich zu spüren ein entwürdigender Prozess, weil der Mensch, der daneben stand, eigentlich das nur gemacht hat, um sein Einkommen zu erhalten und der seine Zeit viel sinnvoller hätte einsetzen können, weil ein Roboter, der neben ihm die gleiche Tätigkeit eben vollzog, das viel besser und schneller und preiswerter machen konnte. Also dieses Umdenken, diese Befreiung von der Fixierung auf die Erwerbsarbeit, das ist ein ganz wichtiger und wesentlicher Prozess, den wir unbedingt vorantreiben müssen durch öffentliche Diskussionen, wie zum Beispiel eben auch durch die Diskussion morgen Abend, um einfach mal den Blick dafür zu öffnen, dass wir mindestens diese zwei Begriffe von Arbeit auseinanderhalten müssen, eben Arbeit als Quelle von Einkommen und Arbeit als Quelle von Lebenssinn, um es mal in einem emphatischen Sinne zu sagen.
Das können wir heute Abend wird ja auch diskutiert, aber morgen Abend im Haus Dacheröden werden Sie da sein. Wir werden genau das Thema besprechen. Das ist ja in einem kurzen Interview schwer zu machen, aber wenn wir schon mal die Begriffe aufgetrennt haben, dann wären wir ja schon mal einen Schritt weiter. Trotzdem ist es ja so, da komme ich wieder auf den Eingangsgedanken, dass sich ja der Kapitalismus nur erhält, wenn er eben Mehrwert schafft und er sich über die Arbeit definiert. Ist es sozusagen, dass das Grundproblem nicht krisenhaft und was wir da jetzt machen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, dass wir dann im Grunde nur am System rumdoktern und die Krise ein bisschen rauszögern?
Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, was Sie damit meinen, welche Krise Sie meinen. Also wir reden ja sehr viel von Krise. Wir haben Krisen auf verschiedenen Ebenen. Eine Krise des Kapitalismus ist nicht unbedingt, also als Wirtschaftsform, ist nicht unbedingt Voraussetzung und aber auch nicht Folge der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, weil der Kapitalismus selber natürlich über die Verwertung von Kapital Mehrwert produziert und dieser es eigentlich um die Verteilung dieses Mehrwertes geht. Das heißt, ein Grundeinkommen ist nicht unbedingt gekoppelt an eine Überwindung, wie das dann immer gerne heißt, des Kapitalismus, sondern im Gegenteil, das Grundeinkommen kann Freiheiten überhaupt erst ermöglichen, die konstitutiv für den Kapitalismus geradezu sind. Also die unternehmerische Freiheit beispielsweise ist ja etwas Entscheidendes, um in der kapitalistischen Wirtschaftsform Mehrwert produzieren zu können. Aber viele Unternehmer sind gar nicht in der Lage, in freier Weise ihre Entscheidungen zu treffen, weil sie sich abhängig machen müssen von Banken und so weiter, weil sie innovative Ideen, die sie haben, gar nicht zur Marktreife erst entwickeln können, weil sie das entsprechende Kapital nicht haben, auf dessen Grundlage sie überhaupt leben können, um diese Entwicklung vornehmen zu können. Mhm. Also das heißt, das Grundeinkommen würde auch in dieser Hinsicht eine Befreiung von Unternehmergeist auf verschiedenen Ebenen bedeuten. Also insofern keineswegs im Widerspruch zum Kapitalismus als Wirtschaftssystem stehen, sondern ihn sogar in einer befördernden Weise sich weiterentwickeln lassen, die das, was man mit sozialer Marktwirtschaft angedacht war, erst wirklich realisierbar machen
würde. Mhm. Auf Ihrer Seite Freiheit statt Vollbeschäftigung kann man ja Thesen finden. Es sind, glaube ich, 9 Thesen. In diesen Thesen beschreiben Sie ja, wie das alles gehen kann. Und der Begriff überhaupt erstmal Freiheit statt Vollbeschäftigung, was meint das? Was für eine Freiheit meinen Sie? Und was meinen Sie in dem Fall mit Vollbeschäftigung, dass alle Erwerbsarbeit haben? Was meint dieser Slogan?
Ja, der Slogan ist damals entstanden, also als wir nach einem griffigen Slogan gesucht haben, um diese These oder die Forderung nach dem bedingungslosen Grundeinkommen in die Öffentlichkeit zu bringen, weil damals gerade ein Wahlkampf, also wir haben 2003 die Initiative gegründet und in den Wahlkämpfen damals haben alle Parteien durch die Bank von links nach rechts immer Arbeit, und zwar Erwerbsarbeit und Vollbeschäftigung auf ihre Fahnen geschrieben. Das war unterschiedlich akzentuiert. Die einen wollten gute Arbeit, die anderen wollten mehr Arbeit und so weiter. Aber es ging immer um Vollbeschäftigung. Und das ist ein Mythos. Wenn man sich die Entwicklung der Produktivität anschaut, dann werden wir Vollbeschäftigung in dem Sinne, dass jeder vollbeschäftigt ist im Sinne von Beschäftigung an einem 8-Stunden-Tag oder sagen wir mindestens einer 35-Stunden-Woche. Das ist illusorisch. Das werden wir nie erreichen, aber alle Politiker halten daran fest, weil das irgendwie ein Mythos ist, an dem man ihre Ernsthaftigkeit zu bemessen scheint. Und dem wollten wir, Sie werden sich erinnern, es gab ja mal von Franz Josef Strauß diesen Slogan Freiheit statt Sozialismus, an den haben wir uns gewissermaßen angelehnt, weil er sich damals auch versuchte, gegen einen Mythos zu wenden und der neue Mythos ist eben Vollbeschäftigung und wir wollten uns davon deutlich abgrenzen und die Freiheit, die wir da im Auge haben, ist eben die Befreiung zu einer innovativen, zu einer kreativen, zu einer selbstbestimmten Tätigkeit, die durch das Grundeinkommen ermöglicht würde. Also so ist dieser Slogan zustande gekommen.
Wirtschaftlich ist das ja alles möglich. Da gibt es ja verschiedene Rechenmodelle, nicht nur in der Schweiz, dass das mit den bisherigen Transferleistungen, die ja laufen, eigentlich geht, dass jeder ein Grundeinkommen haben könnte. Über die Höhe müsste man wahrscheinlich streiten. Und das ist ja auch nicht ein Thema, was irgendwie nur links besetzt ist von der katholischen Soziallehre. Auch unser ehemaliger Ministerpräsident der CDU angehört bis zur Linkspartei. Viele Vertreterinnen und Vertreter gibt es ja, die dieses bedingungslose Grundeinkommen propagieren. Haben die alle im Kern den gleichen Ansatz oder gibt es da doch auch weitreichende Unterschiede?
Ja, es gibt natürlich Unterschiede. Also das Gemeinsame, sich darauf zu einigen, ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Also das Gemeinsame steckt einer schon in dem Wort bedingungslos. Das unterscheidet diese Vorstellung des Grundeinkommens von vielen anderen Transferideen oder auch Low-Tax, also Niedrigbesteuerungsideen und so weiter. Die Bedingungslosigkeit bedeutet, dass jeder ohne jede Gegenleistung, ohne jede Vorleistung seinerseits dieses Grundeinkommen erhält. Der zweite Punkt ist, er erhält es von der Wiege bis zur Bahre. Also es ist individualisiert. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, auf den sich die allermeisten Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens geeinigt haben. Und die Höhe ist natürlich, wie Sie mit Recht sagen, etwas, was politisch erstritten werden muss. Also wir haben ein bestimmtes Bruttoinlandsprodukt, von dem wir steuermäßig Abschöpfungen vornehmen. Wir haben im Moment eine Staatsquote von an die 50%. Das würde sich mit einem Grundeinkommen überhaupt nicht ändern müssen.
Was meinen Sie mit Staatsquote? Können Sie das noch bitte erklären?
Ja, also eine Staatsquote bedeutet, dass von einem Konsumprodukt, was 1 Euro kostet, dass davon knapp 50 Cent über Steuern, Sozialleistungen und so weiter abgeschöpft werden. Das heißt, aufgewendet werden für die Sozialleistungen, die diejenigen, die dieses Produkt erstellen, erhalten, beziehungsweise die andere erhalten als Transferleistung und eben die ganzen Steuern, also die Infrastrukturen finanzieren und so weiter. Also alles das, was der Staat abschöpft von einer von einem Euro, das liegt ungefähr bei 50 Cent, es liegt im Moment so bei 45, würde ich mal sagen, die genauen Zahlen müsste man nachschlagen. Und das würde sich nicht ändern müssen, nur die Abschöpfung wäre dann offen deklariert, also es würde auf jedem Euro gewissermaßen draufstehen, was jetzt nicht der Fall ist. Wir erheben 50 Cent von diesem Euro und die Verteilung, das war der Ausgangspunkt, also die Verteilung ist natürlich etwas, was politisch jeweils erstritten werden muss, also was nicht Technokraten überlassen wird, die sagen, ja, wir berechnen mal einen Warenkorb und danach wird das entsprechend verteilt, sondern das ist eine politische Entscheidung, die der Souverän über sein Parlament selbst treffen muss. Also über die Höhe, wie gesagt, muss politisch gestritten werden und da wird sicherlich auch dann gestritten werden müssen. Aber nochmal zurück, das Entscheidende, die Bedingungslosigkeit und die persönliche Zurechnung, also die individuelle Zurechnung des Grundeinkommens, das wäre etwas, denke ich, wo sich die allermeisten Befürworter einig sind. Es gibt da so ein paar, die sagen, naja, wir brauchen schon gewisse Bedingungen, also zum Beispiel müssen die Leute sich verpflichten, bestimmte Bildungsmaßnahmen zu durchlaufen, sonst erhalten sie das Grundeinkommen nicht. Das widerspricht der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens als eines Bürgereinkommens grundsätzlich und die Differenzen gehen dann natürlich dabei los, wenn man sagt, naja, ist es, wie Ihre Frage, die wir eben schon mal diskutiert haben, ist es vereinbar mit dem Kapitalismus oder nicht? Da wird von der linken Seite eben gesagt, nein, es ist nicht vereinbar, es geht eigentlich um eine Umverteilung, die letztlich staatlich gesteuert werden muss. Und die eher liberalen Vorstellungen vom Grundeinkommen sagen, nein, das Grundeinkommen setzt eigentlich die Möglichkeiten, die der Einzelne hat, in einer freiheitlichen Gesellschaft überhaupt erst frei. Und ermöglicht auch zum Beispiel politische Auseinandersetzungen, sodass nicht staatlicherseits davor entschieden werden muss, in welche Richtung beispielsweise das Grundeinkommen dann verwendet werden darf und so weiter, sondern das wird dem Einzelnen überlassen. Also da beginnen dann die Differenzen der verschiedenen Modelle, auch über die Finanzierung natürlich. Also da gibt es auch Differenzen, es gibt eben verschiedene Optionen. Das aber alles wäre etwas, über das man dann politisch streiten muss, in dem Moment, wo überhaupt diese Befreiung hin zu der Idee, dass man dieses Grundeinkommen tatsächlich einführen möchte, politisch geschafft ist. Also das ist der erste wichtige Schritt. Und jetzt kann man überlegen, naja, was sind die Schritte, die dahin führen? Wir haben einige Prozesse, die in die Richtung laufen. Ich habe eben schon die Rente angesprochen, da wird darüber gesprochen, naja, wir müssen die Rente aufstocken aus Steuermitteln, das heißt eine vermehrte Steuerfinanzierung von Sozialleistungen. Wir haben das Kindergeld, was ja im Prinzip so etwas ist wie ein eingeschränktes, zeitlich beschränktes und in der Höhe beschränktes Grundeinkommen. Das könnte man ausbauen. Wir sehen, dass das Arbeitslosengeld und solche weiteren Sozialleistungen, dass die nicht unbedingt mehr über Erwerbsarbeitsbeiträge finanziert werden.
Herr Löhr, also das, ja. Hatten wir das nicht schon mal? Also in den ab den 70ern und bis zur Einführung der Hartz-IV-Gesetze gab es eine Sozialhilfe und die war ja auch bedingungslos. Also ich habe dann nicht die Restriktion wie jetzt bei Hartz-IV, bei ALG I. Da gab es doch im Grunde ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle und die hieß Sozialhilfe.
Das ist richtig. Aber der Ausdruck Sozialhilfe besagt natürlich schon, dass es eine Höhe hatte, die auch wiederum letztlich als Substitut gedacht war. Also dass man diese Sozialhilfe nur erhielt, wenn man eine Bedürftigkeit nachweisen konnte. Und die Bedürftigkeitsprüfung ist auch etwas, was in dem bedingungslosen Grundeinkommen abgeschafft wäre, weil man es grundsätzlich monatlich in einem bestimmten Betrag, über den wie gesagt zu streiten wäre, auf sein Konto überwiesen bekommt, ohne dass man eine Bedürftigkeit nachweisen muss. Also um es mal krass auszudrücken, die Inhaber von, sagen wir, solchen Lebensmittelketten wie Aldi oder so, die kriegen das Grundeinkommen genauso wie jemand, der im Moment an der Armutsgrenze sich bewegt.
Abschließende Frage noch. was sollen denn sozusagen die Leute dann machen? Also die ganze Gesellschaft ist ja auf Erwerbsleben ausgerichtet. Also von den Straßenbahn- und Busfahrzeiten bis hin zu den ganzen Strukturen. Braucht es nicht einen kulturellen Wandel, einen Umbau der Gesellschaft, was eben nicht mehr nur auf Arbeits- und Erwerbsleben ausgerichtet ist? Das betrifft ja dann unheimlich viele Leute. Braucht es nicht nur einen Werte- und Kulturwandel, der schon eine enorme Veränderung in der Gesellschaft voraussetzt?
Ja, das ist immer die Frage nach der Henne und dem Ei. Also was voraus? Wenn wir eine gewisse Überzeugung schaffen, dass wir ein Grundeinkommen einführen, dann vertrete ich die Position, dass die Menschen, die Bürger selber ihren Weg finden. Das heißt, sie werden Wege finden, ihre Arbeitskraft, ihr Leben sinnvoll einzusetzen. Und wir werden auch Wege finden in Bereichen, wo beispielsweise jetzt Menschen gewissermaßen gezwungen werden zu arbeiten über Niedriglöhne und so weiter. Wir werden dort Wege finden müssen, diese Bereiche anders zu bedienen. Aber das sind Entwicklungen, die, Sie haben recht, die ein gewisses, einen kulturellen Wandel voraussetzen in dem, was wir eben schon über den Begriff der Arbeit besprochen haben. Aber gleichzeitig auch mit der Einführung eines Grundeinkommens einen solchen Wandel auch befördern würden. Und dieser Prozess, das ist natürlich ein offener Prozess und ich denke, das ist auch eines der großen Schwierigkeiten, weil er nicht steuerbar ist, haben viele Angst davor, wohin mag es gehen und vertrauen ihrer eigenen Freiheit nicht und vertrauen ihren Mitbürgern nicht. Die meisten, die man konkret anspricht, sagen, ja, ich wüsste natürlich, was ich mit meinem Leben mache und ich wüsste, wie in welche Richtung es geht, aber die anderen. Ja. Also das ist ein großes Misstrauen, was da herrscht, was auch überwunden werden muss, um solch einen Prozess in Gang zu setzen, aber was gleichzeitig wiederum durch den Prozess auch befördert wird.
Die Freiheit ist eben eine anstrengende Sache und solange man noch Kinder fragt, was willst denn du mal werden, und dann ist natürlich der Beruf damit gemeint, dann sind wir noch am Anfang des Prozesses und am Anfang der Diskussion. Wir werden die Diskussion weiterführen mit Dr. Adelheid Biesecker, mit Thomas Löhr, mit Johannes Pfistner und im Gespräch war Dr. Thomas Löhr. Er ist Gründungsmitglied der Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung und in die Homepage und der Blog, den gibt es nochmal nachzulesen, als Link unter radiofrei.de. Schönen Tag, Herr Löhr.
Danke.
Tschüss.
Guten Tag.